Celine?
Hardy?
Wirst du eigentlich verfolgt?
Kurzer Blick über die Schulter. Nervös etwas? Nein, also nicht soweit ich weiß. Im Moment nicht. Wieso?
Ich meine auch nicht Menschen, die hinter dir stehen können, sondern Dinge, die dir nachlaufen.
Ah, okay. Dinge, die mir nachlaufen. Eigentlich habe ich eher so ein bisschen den Eindruck, dass Dinge mir weglaufen. Zum Beispiel, wenn ich das Haus verlassen möchte und meinen Autoschlüssel nicht finde oder sowas, dann habe ich den Eindruck, dass der sich irgendwo verkrochen hat. Oder Sonnenbrillen ist auch so ein Thema. Ich habe ungefähr 5-mal die gleiche Sonnenbrille an strategisch wichtigen Plätzen verteilt, sodass ich immer eine mindestens finden kann.
Aber nie ist sie da, wenn man sie...
Nie ist sie da, wo ich sie vermute.
Also mir geht es eher um Dinge, die dir online nachlaufen. Zum Beispiel, stell dir mal vor, 5. Sonnenbrille weg, du googelst nach neue Sonnenbrille Sale und komischerweise rennt dir dann diese Sonnenbrille über dein ganzes digitales Leben wochenlang hinterher. Kennst
ja,
du das?
Ja, doch, das kenne ich definitiv. Da werde ich ja gefühlt von 2 kompletten Kleiderschränken, 4 verschiedenen Hausständen, mehreren Handtaschen und natürlich dem Sonnenbrillen-Sale und sehr, sehr wunderschönen Urlauben beispielsweise gestalkt.
Alles klar. Also, du kennst das Phänomen. Dann können wir da heute in dieser Folge drüber reden. Warum verfolgt uns Werbung für so viele Dinge im Netz und eben auch in Socials, in Apps und so weiter? Und warum ist es wirklich ein Problem, dass da irgendjemand draußen anscheinend viel zu viel genau weiß, wer wir sind und was Schleen und Hardy gerade brauchen?
Das ist Update verfügbar, ein Podcast des BSI für Sicherheit im digitalen Alltag mit Schleen Gollmitzer
und Hardy Röde.
Also um jetzt gleich mal mit diesem Gefühl von Paranoia reinzustarten. Paranoia-Modus on. Ich rede zum Beispiel mit Freunden über einen Urlaub, den ich ganz gerne machen würde. Vielleicht auch so ein bisschen drüber. Nicht ein Urlaub, den ich tatsächlich buchen kann. Und beim nächsten Griff dann nach dem Handy sehe ich auf einmal Urlaubswerbung oder Airbnb oder Booking oder wie sie alle heißen, der Tour und so weiter und so fort. Und dann frage ich mich schon manchmal so ein bisschen, hört da eigentlich jemand mit? Ist das wirklich so, wenn ich mein Handy so neben mir liegen habe? Weil ich meine, will ja gar keinen Urlaub machen im Moment. Ist ja jetzt gar nicht so die Frage. Ich mache ja eher so Urlaub auf dem Balkon sehr häufig.
Also es könnte sogar jetzt sein, dass gleich nach dieser Aufnahme, wenn wir auf Stopp gedrückt haben, du das nächste Mal auf dein Handy guckst und ausgerechnet dann Werbung für Urlaube auf deinem Handy.
Gut, wo ist mein Handy überhaupt? Stimmt.
Aber dass unsere Handys uns abhören, das schon mal zu spoilern und dass irgendjemand quasi live mithört und uns gleich mit Werbung vollballern kann, das wurde schon von vielen Experten und Expertinnen ziemlich genau untersucht und so nach allem, was man mitlesen kann, also an Datenverkehr oder dem Verhalten von Smartphones, hört normalerweise keiner einfach so uns zu. Also wenn man jetzt mal ausnimmt, dass bestimmte Leute, PolitikerInnen oder Menschen, die in Unternehmen zentrale Positionen haben, dass die gezielt attackiert werden von Geheimdiensten oder sehr spezialisierten Kriminellen, die es auf eine Person gezielt abgesehen haben und Schwachstellen im Handy ausnutzen.
Okay, also auf mich hat es jetzt keiner abgesehen. Das heißt, dass mir plötzlich Gartenschlauchwerbung angezeigt wird, ist dann doch eher Zufall und liegt nicht daran, dass mir zugehört wurde. Und dann natürlich auch irgendwie so dieser immense Aufwand, den man da betreiben würde, nur wegen meines Gartenschlauchs. Das macht ja keinen Sinn.
Genau, also das ist der Wissensstand da draußen, dem vertraue ich auch. Aber zweite Erkenntnis aus diesem allem, warum du tatsächlich oft das Gefühl hast, ich denke doch nur an Urlaub oder ich rede mit irgendjemand drüber, zack, kriege ich Werbung dafür. Das liegt unter anderem wirklich und im Ernst dran, dass dich so viele Tracking-Dienste oder die Social-Plattformen, auf denen du unterwegs bist oder im Hintergrund auch Datenaggregatoren und Datenbroker, die also Daten zusammenführen und weiterverkaufen von verschiedenen Stellen, dass die dich einfach viel genauer kennen, als du glaubst.
Das ist schon krass. Das ist schon krass creepy, ehrlich gesagt, weil dann merkt ja quasi dieses Datensammelsurium, die Schleen war schon lange nicht mehr im Urlaub. Es wäre dann mal wieder soweit. Und ich weiß aber nicht, was ich jetzt creepier finden soll, dass mich mein Handy abhört oder dass all diese Daten von mir existieren, auf die einfach nur zugegriffen werden muss.
Also beides. Keine sehr schöne Vorstellung natürlich. Und diese tiefgehende Datensammlung und Zusammenführung über uns, dich und mich und euch HörerInnen da draußen sehr wahrscheinlich auch, die zum Beispiel in diesen Plattformen anfängt, die wir alle irgendwie nutzen, die ist also wirklich ganz real. Nehmen wir jetzt nur als Beispiele die ganz großen Google, Meta mit Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter oder TikTok, Twitter, alias X oder. Die wissen alle eine ganze Menge von uns und darüber sollten wir ganz dringend reden.
Ich würde aber ganz gerne, Hadi, vorher noch über diesen Begriff Tracking reden, den wir gerade schon verwendet haben. Den kennen viele von euch garantiert, aber auch hinter dem steckt schon deutlich mehr, als man vielleicht so denkt.
Dann erklären wir das doch gerne.
Was ist eigentlich Tracking? Tracking bedeutet, dein Verhalten im Netz, am Computer, am Smartphone und so weiter, das wird erfasst und ausgewertet. Also zum Beispiel, wenn du Websites besuchst, auf Inhalte klickst oder etwas suchst oder eine App nutzt, die Daten über dich sammelt. Dabei entstehen viele kleine Stückchen an Informationen, welche Seiten du anschaust, wie lange du bleibst oder auch, wie du dich bei der Nutzung einer App genau verhältst. Tracking ist also kein einzelnes Werkzeug, sondern ein Zusammenspiel verschiedener Techniken. Cookies sind ein Teil davon. Die kennen viele. Es gibt sie schon lange und wir klicken wahrscheinlich jeden Tag zig Banner auf Websites weg, die uns über Cookies informieren. Aber es gibt zum Beispiel auch Gerätekennungen, die wie ein Fingerabdruck dein Smartphone oder deinen Computer sehr genau identifizierbar machen. Oder unsichtbare Skripte, die zum Beispiel bei manchen Apps im Hintergrund laufen. Aus vielen, vielen solcher Daten entstehen Profile und die können ziemlich genau sein, wofür du dich interessierst, was du in eine Suchmaschine halb eingetippt hast, aber dann doch nicht gesucht hast. Oder aus vielen einzelnen Puzzlestücken zusammengesetzt eine Information darüber, in welcher Lebenssituation du anscheinend gerade bist. Dieses Bild von dir wird natürlich für Online-Werbung genutzt, die dir möglichst genau passende Artikel anbieten soll. Aber zum Missbrauch solcher Daten ist es leider kein weiter Weg, sodass ein Profil von dir zum Beispiel auch für gezielte politische Manipulation benutzt werden kann.
Wir müssen uns also ganz viel Technisches anschauen und ganz viel mögliche Folgen davon, welche Daten über uns gesammelt werden, in ganz verschiedenen Bereichen. Wenn wir wissen wollen, wie aus unserem harmlosen Like ein Leak wird, also wie solche einzelnen, ja, harmlosen Daten zusammengefügt werden und dann am Ende viel zu viel über uns erzählen, ob legal oder illegal. Ich habe dazu ein Interview geführt mit jemand, der seit Jahren sehr genau in viele dieser Bereiche schaut und der uns ein klares Bild davon zeigen kann, was technisch im Hintergrund passiert, wenn im Netz und im analogen Leben auch Daten über uns gesammelt werden. Und er weiß auch, an welcher Stelle das problematisch wird für uns als Menschen und für unsere ganze Gesellschaft. Rainer Rehack arbeitet beim Weizenbaum-Institut in Berlin. Da forscht er zu den gesellschaftlichen Auswirkungen digitaler Technologien und besonders beschäftigt er sich mit der Frage, wie Daten, Plattformen und Algorithmen unseren Alltag prägen. Das macht er gleich in mehreren Arbeitsgruppen. Zu einer habe ich ihn gleich gefragt, weil der Name schon eine ziemliche Ansage ist, finde ich. Die Forschungsgruppe heißt Technik, Macht und Herrschaft. Rainer, hallo und vielen Dank schon mal, dass du bei uns bist. Du bist ja ziemlich gefragt, oft in öffentlichen Debatten, Anhörungen, Workshops für Ministerien, Behörden und andere Organisationen. Du arbeitest auch immer wieder mit dem BSI eng zusammen. Jetzt Technik, Macht und Herrschaft. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie forscht ihr da in eurem Institut zu diesen Themen?
Ja, sehr gerne. Also danke für die Einladung auch. Technik, Macht und Herrschaft, das ist quasi die Analyse der technischen Systeme. Dann die Frage, wer eben Macht darüber ausübt, im Sinne von wer formt sie, wer gestaltet sie, wer wird gehört, wer wird nicht gehört, wozu wird sie verwendet, welche Rahmenbedingungen gibt es, um sie zu verwenden. Und Herrschaft ist die Frage nach, welche Macht, die da ausgeübt wird, ist eigentlich legitim oder nicht legitim, rechtlichen. Also wir haben auch eine Rechtswissenschaftlerin, die Gruppe leitet, aber auch Soziologin, ich bin Informatiker, also sozusagen alles interdisziplinär, wie das Weizenbaum-Institut ja aufgestellt ist, die Digitalisierung zum Wohle der Gesellschaft zu erforschen. Und da ist es natürlich eben zentral, genau diese Gestaltungs- und sozusagen Machtfragen auch zu stellen.
Wenn wir es jetzt das hochkomplexe Themenfeld, womit du dich mit Kolleginnen und Kollegen in eurer Forschungsgruppe beschäftigt, wenn wir das auf was ganz Konkretes runterbrechen, was jeder und jede von uns schon mal erlebt hat. Ich google irgendetwas, ein Produkt, ich like irgendetwas auf einer Social-Media-Plattform, ich überlege mir, ob ich einen Urlaub irgendwo buche und plötzlich verfolgt mich thematisch etwas, teilweise über Wochen, auf jeden Fall über mehrere Plattformen. Was passiert da im Hintergrund? Können wir erklären, wie sowas zustande kommt?
Das ist eine sehr gute Frage und das hat was damit zu tun, dass viele der Werbeanbieter oder auch der Social Networks und der Nachrichtenportale und Blogs und so weiter, dass die selber auch, um sich zu finanzieren, teilweise sozusagen Werbung anzeigen. Und die einzelnen Dienste, die sammeln nicht jeweils einzelnen Daten, sondern die werden von Werbevermarktern im Hintergrund zusammengeführt. Das ist teilweise ist es Facebook oder Meta und teilweise sind es aber auch andere Werbenetzwerke, bei denen kann man dann sozusagen Werbeplatz kaufen oder man kann selber sozusagen diese bei sich einbinden. Gibt es ganz große Player, so mit Google Ads und so weiter, und es gibt aber auch kleinere. Und diese Werbenetzwerke funktionieren deswegen, weil sie die Werbung und sozusagen die User-Eingaben und das User-Verhalten und die Likes und diese ganzen Daten über Plattformen und über Netze und Webseiten hinweg zusammenführen.
Um kurz einzuhaken gleich, das Gefühl, ich werde verfolgt, ist dann schon eigentlich ganz richtig. Also, dass man da vielleicht ein bisschen Paranoia kriegt, dass etwas, was sich anfühlt wie, ich hatte doch gerade einfach nur einen Gedanken oder einen Wunsch im Kopf und plötzlich weiß das Internet das alles, das ist gar nicht so weit hergeholt.
Nee, das ist gar nicht so weit hergeholt und es geht sogar auch so weit, wenn ich zum Beispiel auch, mal angenommen, ich bin in meinem Browser in 3 Tabs, in 3 verschiedenen Plattformen angemeldet und dann in meinem Mobiltelefon in 5 anderen, dann ist natürlich klar, wenn ich auf beiden bei Google angemeldet bin oder bei anderen Diensten, dass ich darüber eine Verbindung kriege, auch über Geräte hinweg. Und das ist in dem Moment natürlich dann eine Sache, die wir als Menschen, wenn wir jetzt gerade auf irgendeine Aufgabe fokussiert sind oder auch in sozialer Interaktion, selten im Kopf haben, in wie vielen Verbindungen wir gerade aktiv drinstecken. Und die Systeme sind dann natürlich gnadenlos. Sozusagen und verbinden diese Sachen. Es gibt allerdings noch einen zweiten Effekt, der ist klein, aber den will ich trotzdem nennen. Das ist das Prinzip der selektiven Wahrnehmung. Das kennen wir sicherlich auch alle. Also wenn ich mir das eine rote Handyhülle kaufe, fällt mir danach auf, wie viele Leute in der Bahn eigentlich rote Handyhüllen haben. Und es ist ja nicht so, dass plötzlich sich alle rote Handyhüllen gekauft haben, um mir einen Streich zu spielen, sondern es fällt mir einfach auf. Also diesen Teil muss man schon auch noch sehen, um quasi diese Paranoia vielleicht auch so ein bisschen abzumildern.
Jetzt können wir das einfach mal creepy finden und da eine Haltung dazu haben und sagen, geht nicht. Jetzt könnten wir aber auch die Meinung vertreten, die Plattformen müssen ja irgendwie Geld verdienen. Und das passiert mit Werbung. Es ist wirklich sehr viel, was wir benutzen jeden Tag in unserem Alltagsleben im Netz kostenlos. Und irgendwo muss Erlös ja herkommen, zum Beispiel mit Werbung. Wie legitim ist das?
Man könnte jetzt erstmal sagen, in einem marktorientierten kapitalistischen Wirtschaftssystem ist jetzt erstmal Werbung zu machen, gehört halt einfach mit dazu. Also sozusagen, warum soll man es online nicht machen, wenn man es offline auch macht? So könnte man die Frage stellen. Also wenn man das ablehnt, dann ist auch okay, dann müsste man sozusagen das in gleichem Maße online wie offline angehen. Der Unterschied ist nur, dass es gerade im Online-Bereich sehr, sehr detailliert wird. Also diese Daten, die über Menschen entstehen, das sind nicht nur Vorlieben wie mag gerne Kaffee, sondern es gibt da wunderbare Forschungen, die haben sozusagen über Investigativrecherche bei Netzpolitik quasi Datensätze bekommen, wo die Klassifizierungen mal aufgelistet worden sind. Und es sind dann eben Leute, die Autos mögen und so weiter. Aber das sind auch Leute, die gerade vulnerabel sind, weil sie in einer Trennung sind. Oder Kategorie Teenager mit Identitätsfragen. Oder die Kategorie Frauen in der Schwangerschaft oder abhängig von Drogen und so weiter. Also das sind hochsensible Sachen, die teilweise, wenn es um psychische Fragen geht, vielleicht die Menschen selber nicht mal wissen. Das heißt, wir haben da so eine systematische psychologische Auswertung ganzer Gesellschaften, wobei diese Werbenetzwerke dann im Endeffekt Psychogramme haben, die weder irgendein politischer Akteur hat, noch irgendein anderer Akteur. Und die sind dann international tätig und können eigentlich Gesellschaften quasi bewerten und danach beeinflussen. Sozusagen aus dieser politischen Theorie würde man dann fragen, wo kommt da eigentlich bei dieser Macht die Legitimität her? Niemand hat die gewählt. Die Aktivitäten sind teilweise fragwürdig. Bis jetzt ist es so, dass quasi Mark Zuckerberg im Endeffekt seit 15 Jahren sich jedes Jahr tief entschuldigt für all diese Probleme, die immer verursacht werden. Und spätestens, wenn Parteien diese Manipulationswerkzeuge, ich sage das mal so explizit, dafür verwenden, Menschen in eine Richtung zu drängen, nicht nur Sachen zu kaufen, sondern für Parteien zu wählen oder bestimmte Glaubenssätze zu erheben oder auch ihre politische Meinung zu radikalisieren, finde ich, reden wir auf einmal nicht mehr nur über Werbung.
Du hast ein paar Player schon erwähnt, die da tätig sind. Hast unter anderem von Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, WhatsApp und diversen anderen Plattformen, Instagram natürlich, gesprochen. Kannst du uns so ein kleines Panoptikum aufmalen, wer da aktiv ist? Ich sehe nur manchmal auf Websites, wenn das Cookie-Banner kommt, dass ich dem Teilen meiner Daten mit unseren 976 Partnern oder über 1000 sogenannten Partnern zustimmen soll. Und da denke ich mir, ach, das sind ja viele. Also gibt es da irgendwie eine Struktur, die du uns aufmalen kannst, um das zumindest durchschaubar zu machen für uns?
Ja, also das ist eine sehr gute Beobachtung, wie komplex das eigentlich ist. Man kann erst mal sagen, es gibt so viele kleine Tools, die einem sozusagen auch visualisieren, wie hängen die zum Beispiel zusammen, welche Akteure sind das, wo sitzen die und so weiter. Aber grob kann man eigentlich unterscheiden zwischen denen, die quasi so groß sichtbar sind, also so Google, Meta und so weiter, die quasi direkt auch diese Daten und diese sammeln, um selber dann auch Werbung auszuspielen und die anderen anbieten, Werbung auszuspielen auf Basis dieser Daten. Das heißt, die sozusagen machen das ganze Tracking und bieten dann als Produkt den Zugang zu den Nutzerinnen und Nutzern an. Und die geben die Daten auch nicht raus. Also das ist ja quasi ihr eigenes Asset. Das ist ihr größter Schatz. Dieser Punkt sorgt dann auch manchmal zu irritierende Szenen, wenn dann zum Beispiel im US-Senat Mark Zuckerberg von so Senatorinnen oder so oder Parlamentariern gefragt wird, ob sie denn wirklich keine Daten verkaufen. Und er eben ganz ehrlich und wahrhaftig sagt, ja, wir verkaufen keine Daten, als sozusagen wäre das eine Verteidigung. Aber der Punkt ist natürlich verkaufen sie keine Daten. Das ist eben nicht ihr Geschäftsmodell. Ihr Geschäftsmodell ist, ich gehe dahin und sage, ich würde gerne Teenager in einer Identitätskrise, denen würde ich gerne ein Produkt verkaufen. Oder Leute, die mit dem demokratischen System sehr unzufrieden sind, denen möchte ich gerne eine politische Werbung anzeigen. Und dann gebe ich denen sozusagen Geld und die Werbung und dann sorgen diese Player dafür, dass das sozusagen an dem richtigen, in Anführungsstrichen, Moment bei der richtigen Person ankommt. Das ist so die eine Kategorie. Dann gibt es die zweite Kategorie von denen, die quasi mit Daten handeln, die quasi Daten erheben und diese Daten dann zusammenführen, rekombinieren, Kategorien draus bauen, Pakete draus bauen und die dann anderen zum Verkauf anbieten. Das sind dann sozusagen so Werbenetzwerke, die zum Beispiel in Apps oder in Webseiten oder in Produkten sozusagen ihre Dienste anbieten. Die werden dann da integriert. Bei Apps heißt es dann, da werden so Tracker eingebaut. Das steht dann meistens auch in den Bedingungen, wie du schon gesagt hast, irgendwo ganz unten. Und diese Daten fließen dann irgendwo hin. Das sind dann so Firmen wie Axiom oder Cobweb oder so. Das sind so verschiedene Namen, die man üblicherweise noch nie gehört hat. Weil die eben nicht, sozusagen im Jargon würde man sagen, Consumer-Facing sind. Die haben selber mit den Nutzerinnen und Nutzern nichts zu tun. Die kriegen dann ein bisschen Geld von den Werbetreibenden oder von den Tracking-Firmen dafür, dass sie die mit einbauen. Dafür kriegen die dann die Daten. Und dann gibt es diese Datenpakete, die dann sozusagen angeboten werden. Und die kann man dann kaufen, um wiederum andere Werbung irgendwo auszuspielen. Die kann man kaufen, um zum Beispiel die eigenen Produkte zu verbessern, weil man da sozusagen Erkenntnisse kriegen kann. Die werden allerdings auch gekauft von politischen Parteien, um sozusagen ihre sozusagen Wahlregister aufzufrischen. Ich sag's jetzt mal nett aufzufrischen. Und da gibt's auch verschiedene Regeln. In Deutschland zum Beispiel, in der EU ist es schwieriger als in den USA. Und wir sehen aber auch zunehmend, und das ist ein Problem, dass diese Daten gekauft werden von Polizeien, von Militärs, von Geheimdiensten. Und die zum Beispiel von der ICE, von der Behörde in den USA, die sozusagen diese Deportationen durchführen, gekauft werden, um Leute zu tracken. Ne, der Weg ist quasi, Leute in den USA haben irgendeine Shopping-App. Dadurch ist klar immer, wie sind. Dann liken sie Sachen oder surfen auf irgendwelchen Seiten. Dadurch wird klar, so ein bisschen, wer sie sind, was sie machen und wo sie sind und so weiter und wann sie das machen.
Ab hier klingt so wie etwas, was nicht mit diesen Daten passieren sollte. Also etwas, womit ich auch nicht rechne als Nutzerin oder Nutzer in meinem ganz normalen Umgang mit Plattformen im Web, mit Apps, die ich auf meinem Handy habe und dem digitalen Leben, was ich einfach lebe. Die Frage, was mit diesen Daten schiefgehen könnte, da sind wir jetzt schon mittendrin. Ich würde gern von dir wissen, was ist denn der Worst Case? Ist der Worst Case dieser ganz normale Gebrauch, diese ganz normale Nutzung der Daten für bestimmte Zwecke?
Einerseits sehen wir, da sind natürlich riesengroße Daten, die sozusagen da entstehen. Es gibt regelmäßig Leaks und diese Leaks sorgen regelmäßig auch dafür, Wellen von sozusagen, man sagt, nennt es immer so Identitätsdiebstahl. Also wenn ich Passwörter und Zugänge habe, was weiß ich, teilweise ist es E-Mail oder irgendwie Facebook oder so. Und wenn man natürlich Passwörter, auch sozusagen die gleichen Passwörter in verschiedenen Services verwendet, insbesondere bei E-Mail, da sind ja dann andere Services mit dran verbunden, ist es relativ einfach, aus so einen großen Datenbasen da quasi die Identität von vielen Menschen zu übernehmen und dann Sachen einzukaufen oder Sachen zu posten oder so. Und da gibt es quasi eine ganze Bandbreite von allein finanziellen Schäden über einfach zeitlichen Aufwand, das alles wieder zurückzudrehen, bis hin zu dem Verlust zum Zugang zum halben Leben, wenn man sich da sozusagen in der Cloud das gemütlich gemacht hat. Und das ist sozusagen hoch problematisch an der Stelle und individuell einfach sehr ärgerlich. Jetzt haben wir natürlich aber auch die Situation, dass, wie du es ja auch schon angesprochen hast, da sehr viel Wissen über ganze Gesellschaften drinstecken. Das heißt, diese Illusion, dass ich das persönlich entscheiden könnte, die müssen wir uns in der vernetzten Gesellschaft dann leider abschminken. Und das heißt dann eben, ja, wir müssen damit eben auch kollektiv irgendwie umgehen. Das heißt, wir müssen da auch so drüber nachdenken. Das ist kein individuelles Problem mehr. Jetzt zu den Gefahrenpotenzial. Jetzt kann man so ein bisschen schwächer auch sagen, naja, wenn wir da jemand in meinen schwachen Momenten genau das Richtige anbietet, ist es auch sehr ärgerlich, wenn ich sozusagen zu Käufen gebracht werde, die ich dann später bereue. Und jetzt kann man sagen, mal angenommen, diese Daten werden auch veröffentlicht oder kommen in falsche Hände, dann ist das auf jeden Fall hochproblematisch. Ich würde nur, glaube ich, ein anderes Szenario so ein bisschen mehr in den Vordergrund schieben, denn wir sehen jetzt gerade, also die meisten dieser Firmen sitzen, ich würde mal sagen, in den USA, gerade die großen, ne? Also GAFAM, also Big Tech könnte man auch so zusammenfassen, gerade in Bezug auf Werbung. Und da ist die politische Situation ja auch gerade nicht besonders einfach. Das heißt, es ist so ein bisschen so eine Frage, die wir uns gerade stellen müssen, da so Machtzentren entstehen zu lassen. Und dann wird da mal ein, zwei Mal sozusagen in eine Richtung gewählt und dann findet da ein Staatsumbau Richtung autoritative bis je nachdem, wem man dazu hört, sozusagen faschistoide Staatsumbau statt. Und dann sind die Firmen, die wir als sozusagen Dienstleister wahrgenommen haben, als sozusagen Teil der Wirtschaft, auf einmal komplett Gegenstand eines politischen Diskurses. Und da merkt man so ein bisschen, dass so diese Frage, wenn das in falsche Hände gerät, dass man die auch anders stellen kann und fragen kann, diese Daten sind da, was passiert denn, wenn der Akteur, der die hat, auf einmal seine Meinung ändert oder sie schon immer so hatte, aber es immer anders dargestellt hat. Das ist dann natürlich eine ganz große Legitimitätsfrage, dass Firmen in anderen Ländern Einfluss haben auf deutsche Geschicke oder auch europäische Geschicke und die Menschen da. Wo kommt da eine Legitimität her und wie kann man die herstellen und wie kann man das einhegen? Und das ist dann natürlich dann quasi eine politische Frage, aber diese sozusagen das Gefahrenpotenzial ist dann natürlich enorm, politisch Einfluss zu nehmen oder auch Menschen sozusagen einfach das Leben schwer zu machen. Und ich würde sagen, aus demokratietheoretischer Sicht ist das Problem nicht erst da, wenn man konkret von Identitätsdiebstahl betroffen ist oder wenn man konkret jetzt Sachen falsch gekauft hat, sondern der Aufbau dieser Macht, die dahinter steht, die alleine würde ich schon als problematisch ansehen.
Was du schilderst, ist ja so umfassend, passiert auf so vielen Ebenen mit so vielen teilweise wirklich sehr mächtigen Akteuren, seien sie politisch, seien sie im Bereich Unternehmen. Es ist international, es ist sehr bis völlig intransparent. Wer hilft uns denn da als Nutzerinnen und Nutzern? Wer schützt uns denn? Kann es überhaupt eine Instanz geben, die uns vor etwas schützt, was da mit unseren Daten passiert?
Also man muss, glaube ich, immer trotzdem sagen, die Zukunft ist offen und wir haben halt das Glück, noch im, ich würde mal sagen, demokratischsten Teil der Welt zu leben. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, sich zu schützen, aber auch für den Schutz oder diese Art von Probleme irgendwie auch politisch anzugehen. Ich würde auch gar nicht da so eine Hilflosigkeit hinstellen. Also wir haben ja diverse Situationen gehabt, wo irgendwie zum Beispiel als Facebook damals WhatsApp gekauft hat und alle Daten zusammenführen wollte, da hat dann halt die deutschen Datenschutzbehörden haben dann halt gesagt, nee, die führt ihr nicht zusammen und dann wurden sie nicht zusammengeführt. Wo man das wollte, dann ist es tatsächlich auch passiert. Oder Twitter zum Beispiel damals oder X wollte bestimmte Regelungen vom brasilianischen Staat nicht umsetzen in Bezug auf Datenverarbeitung. Und dann hat der Staat eben angedroht, Twitter komplett zu sperren. Und dann plötzlich ging's. Dann hat sich sozusagen X sozusagen gefügt. Also das viel an der Stelle ist auch sozusagen eine Frage des Wollens. Und da darf man, glaube ich, nicht vor den eigenen Möglichkeiten zurückschrecken.
Du meinst also, was wir machen können, das ist in erster Linie mal ein politisches Verständnis, ein politisches Agieren und sich zum Beispiel als Europäische Union sehr klar zu positionieren und sehr klar hinzustellen. Das ist, wenn ich dir zuhöre, ein mächtigerer Hebel, als ich jetzt gerade es dachte.
Genau, korrekt. Also genau, der große Hebel ist auf alle Fälle der politische Hebel und aus demokratischer Sicht ist das eine Frage natürlich, welche Parteien wählen wir, schreiben wir unsere Abgeordneten mal an. Aber auch ganz simpel, also so zum Beispiel, es gibt ja auch sehr wirklich beeindruckend auswirkungsreiche NGOs und auch journalistische Stellen, Netzpolitik oder es gibt auch None of Your Business, also das ist so eine NGO in Österreich, die so Datenschutzklagen macht, wirklich auch strategisch auf europäischer Ebene, gegründet damals von Max Schrems, der auch schon sozusagen dieses EU-US Privacy Shield und Safe Harbor weggeklagt hat.
Damals ein Jurastudent aus Österreich, dessen Name jetzt zum geflügelten Wort in den Datenschutzkreisen geworden ist, ja.
Absolut, genau. Und der einfach weggeklagt hat, dass sozusagen die Datenschutzregelungen von den USA immer eingehalten werden. Der europäische Gericht hat dann quasi auch festgestellt, dass diese Geheimdienstregeln in den USA und so weiter nicht mit europäischem Datenschutzrecht kompatibel ist. Aber der Netzpolitik.org, die wirklich gute Recherchen machen, das gut aufbereiten, dass auch normale Menschen das nachvollziehen können, was gerade passiert und was man da tun kann und so weiter. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die einfach zu unterstützen. Es gibt auch andere Projekte, zum Beispiel das BSI hat ja selber auch den Dialog mit der Zivilgesellschaft, wo ich ja selber auch im Dialogkomitee bin, wo auch quasi Menschen in der Zivilgesellschaft, also so Technikinteressierte, aber auch sozusagen Digitalpolitikinteressierte, auch so Projekte vorschlagen können und die werden dann so quasi finanziert und unterstützt. Also da gibt es sozusagen auf vielen Ebenen Möglichkeiten, ohne dass man das jetzt selber machen müsste, kann man einfach quasi auch Organisationen unterstützen, die das machen.
Jetzt geben wir hier in Update verfügbar den Hörerinnen und Hörern gerne Tipps, wie sie konkret handeln können. Angesichts der 976 Tracker, denen ich beim Aufruf einer ganz normalen Website ab und zu zustimmen soll, fühle ich mich bei dem Thema aber so ein bisschen überfordert und frage an dich, Rainer, macht das überhaupt Sinn, diese 976 Tracker einzeln wegzuklicken? An welcher Stelle soll ich ansetzen bei meiner Online-Nutzung, wenn ich das nicht möchte, was du uns schilderst?
Also wir haben ja zum Beispiel das Glück in Europa, dass ganz viele Webseiten zwar dieses nervige Cookie-Banner und so weiter anzeigen müssen, aber an ganz vielen Stellen gibt es genau auch den Knopf, nee, ich möchte alle ablehnen. Das gibt es in anderen Ländern oder in anderen Bereichen der Welt nicht. Und das kann man sich auch so ein bisschen quasi angewöhnen, da einfach immer auf alles ablehnen zu klicken. Also manchmal geht das nicht, aber sehr, sehr oft geht es. Und das ist, glaube ich, so ein erster kleiner Schritt, das auch einfach zu praktizieren. Also ich meine, es dauert ja genauso lange, auf Zustimmen zu klicken, wie auf Ablehnen zu klicken. Und dann kann man auch Ablehnen klicken. Das ist natürlich immer eine Frage, wie sehr wird da tatsächlich auch drauf geachtet. Aber ich würde in dem Beispiel jetzt mal sagen, das wird schon umgesetzt. Es gibt auch für Webbrowser auch sowas wie Adblocker. Das ist zum Beispiel eine ziemlich gute, da gibt es auch sehr einfache, die so automatisiert so die Standardwerbung wegzieht. Und gerade dieses Anzeigen von Werbung sorgt auch für sehr viel neues Datenaufkommen. Also diese App-Blocker sind auch sozusagen sowohl aus Datenschutzsicht, aber auch aus IT-Sicherheitssicht. Manche von diesen Werbungen enthalten auch sozusagen Schadsoftware. Also einfach sich einen App-Blocker zu installieren, ist auch eine super Idee.
Als Plugin im Browser.
Genau, Plugin im Browser, genau. Ja, bei Telefonen oder bei Smartphones oder Tablets oder so, da kann man sagen, viele von diesen kleinen kostenlosen Apps, diese Spiele oder ja, Wetter-Apps sind auch so eine Sache, ist wirklich sehr schwierig. Viele von diesen ganz kleinen Sachen, da kommen die Apps mit sehr viel Tracking und die Webseiten aber nicht. Vielleicht kann man da ein bisschen reduzieren, da einfach weniger Apps und nicht so diese kleinen Daddel-Sachen und so weiter. Immer dieses kleine kostenlose Zeug, ne? Das ist leider immer noch so. Wenn es kostenlos ist, dann muss man sich fragen, was da das Geschäftsmodell ist. Das hilft auf alle Fälle. Man kann auch den Browser zum Beispiel wechseln von einem Edge von Microsoft auf Firefox, weil da sozusagen auch schon standardmäßig restriktivere Einstellungen sind, die ich auch bei einem, zum Beispiel bei Microsoft-Produkten oder so gar nicht einstellen kann. Und dann kann ich das auch machen, wenn ich mich ein bisschen mehr damit auch beschäftige, Datenschutzeinstellungen mal ab und zu mal so durchzugucken, den Social-Media-Netzwerken, wo ich bin oder so. Da gibt's teilweise Einstellungen, mit wem Daten geteilt werden und möchte ich personalisierte Videoempfehlungen oder so weiter angezeigt werden. Und das ist immer auch mit einer Einwilligung verbunden, dann diese Daten auch zu verwenden. Das ist so die eine Sache. Und wenn ich noch tiefer einsteigen will, kann ich natürlich auch mal schauen, möchte ich vielleicht in alternative soziale Netzwerke gehen, wie zum Beispiel Mastodon oder so. Die sind komplett quasi werbe- und manipulationsfrei. Die ist ein bisschen was anderes, aber das ist der Aufwand da ein bisschen höher natürlich. Das ist ganz gut, da so Schritt für Schritt. Das gibt ja auch dieses Projekt des D-Days gerade, also des Digital Independence Days. Da kann man, glaube ich, auch nochmal nachsuchen und gucken, sich Hilfe holen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, so ein bisschen von diesen Machtzentren sich generell sozusagen wegzuentfernen. Und das hilft auf alle Fälle. Also zusätzlich zu diesen strukturellen Sachen, die wir vorher besprochen haben. Und diesen Podcast hören natürlich.
Danke fürs Endorsement.
mit dem Blick auf das, was sich im Großen, im strukturellen, politischen bewegen kann, wie du sagst, und den Schritten, die ich als Nutzerin oder Nutzer selber gehen kann, lässt du uns jetzt hier nicht ganz hoffnungslos zurück nach diesem Interview. Rainer, es war ein total spannender Blick hinter die Kulissen dessen, was mit unseren Daten passiert. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung und ja, wir sind nicht machtlos. Das ist in der Tat der Fall.
Ja, total krass, Hadi, dieses Interview, das ihr da geführt habt. Ich muss immer wieder dran denken, so vor 10 Jahren ungefähr fand ich das eigentlich total praktisch, dass das Internet vor mir schon wusste, wo ich den günstigsten Gartenschlauch herbekomme oder die nächste Sonnenbrille für meine große Sammlung oder sowas. Aber mittlerweile ist es ja wirklich nur noch creepy und gruselig. Und weil wir es vorhin schon von diesen Cookies hatten beispielsweise, also das Interview hat mir jetzt so ein bisschen wieder zurück in Erinnerung gerufen oder auch aufgezeigt, dass es eben schon auch in meiner Hand liegt, mich darum zu kümmern, aber nicht nur.
Mhm. Ja, tatsächlich. Also, dass es kein rein individuelles Thema ist, wo man sagt, ja, passt besser auf eure Daten auf.
Mhm,
ja.
Selbstverantwortung.
Richtig. Sondern, dass wir uns da als Teil einer Gesellschaft verstehen, die selber Gesetze und den gesamten Rahmen für das, was technisch passiert, in die Hand nehmen kann und damit auch was verändert. Also, dass wir nicht ausgeliefert sind, sondern dass wir politisch, gesellschaftlich auch im Kleinen Möglichkeiten haben, was zu ändern.
Und trotzdem, das haben wir ja jetzt vom Rainer gerade gehört, bringt es etwas, auf alles ablehnen zu drücken. Also man muss ja jetzt nicht gleich Facebook verklagen wie ein österreichischer Jurastudent, aber man hat es trotzdem selber auch in der Hand. Und auch wenn es manchmal nervt, bitte erstmal alles ablehnen und nicht jeden Cookie akzeptieren, der einem da geboten wird.
Damit ist ein Anfang auf alle Fälle gemacht. Rainer hat im Interview ja ziemlich viele ganz handfeste und einfache Tipps gegeben. Wenn ihr euch noch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt, beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI, da findet ihr viele Infos und konkrete Tipps.
Die Links stellen wir euch wie immer in die Shownotes zu dieser Folge. Und wenn sie euch gefallen hat, diese Folge, dann abonniert uns doch gerne und empfehlt uns auch weiter an eure Freunde. Dann verpasst zum einen ihr nicht die nächste Folge und zum anderen könnt ihr euch mit euren Freunden dann endlich mal über was Vernünftiges unterhalten, mit Inhalt und nicht nur über das Wetter.
Das war es jedenfalls für heute mit Update verfügbar. Wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Update.
Bis zum nächsten Update.